Hallo und herzlich willkommen bei unserer zweiten Folge Schiffbruch mit Jesus. Mirko, gut dich zu sehen.
Auf jeden Fall, Martin, dich auch. Siehst schnicker aus in deinem Hemd.
In einem weißen Hemd heute mal, genau. Hey,
Mensch, eine Folge schon hinter uns.
Ganz, ganz gutes Feedback gekriegt. Ich auf jeden Fall ein paar ganz nette E-Mails und Nachrichten. Hat uns ermutigt. Vielen Dank für eure Reaktion. Bitte, bitte weiter. Auch Kritik, alles, was euch querläuft, Fragen. Schickt uns, bombardiert uns. Auf jeden Fall. Wir werden alles beantworten, so ausführlich, dass unsere mangelnde Zeit zulässt.
Ja, und auch wenn ihr irgendwie sagt, so hey, fragt mich doch mal. Sagt Bescheid, auch dafür sind wir offen, weil wir natürlich eure Geschichten, euren Schiffbruch mit Jesus halt auch gerne hören und vor allen Dingen irgendwie auch gerne, dass andere Leute zuhören können und irgendwie merken, okay, sie sind halt eben nicht allein.
Genau, daraus lernen.
Ja, und wir haben eine Menge interessanter Gäste schon in der Pipeline, wie es so schön heißt. Also bis Ende des Jahres ist auf jeden Fall schon mal gesichert.
Ja, Mann, Mirko, letztes Mal habe ich ein bisschen die Hosen runtergelassen, sagen wir mal so, und ein bisschen erzählt von meinem Leben und von dem Schiffbruch, den ich so erlitten habe. Es waren ja eigentlich mehrere Schiffbrüche bei mir. Ja. Und ich weiß ja so ein bisschen von dir, wir kennen uns ja auch schon ein bisschen länger. Ich weiß noch, meine allererste Erinnerung fängt bei dir im offenen Kanal an, wo ich irgendwie hinter der Kamera in irgendeiner Ecke, glaube ich, saß. Und wir hatten vor euch oder nach euch irgendwie eine Sendung. Und dann haben wir da die Sunday Morning Show gesehen und waren total geflasht und begeistert und fanden das völlig geil. Und dann kamen wir mehr und mehr zueinander.
Ne? Du hattest da ja auch eine Striptease-Predigt bei uns gemacht gehabt.
Ach echt, das war bei euch in der Sendung? Ach so, ja, stimmt, genau.
Da hast du dich vor der Kamera ausgezogen und dabei gepredigt.
Wer hatte eigentlich die verrückte Idee? Ich weiß, ich habe es auf jeden Fall gemacht. Und die Einschaltquoten gingen nach oben.
Auf jeden Fall, bestimmt, total.
Ja, alle wollten sie meinen Schwabbelbauch sehen.
Wir haben ja Show Notes. Also eventuell, wenn es diesen Beitrag noch bei YouTube irgendwo gibt, dann verlinken wir den da auf jeden Fall. Dann könnt ihr selber gute nachgucken. Idee.
Genau.
Von damals.
Damals war ich noch schlank und rank. Erzähl mal, wie war denn dein Lebensweg bis zur Krise? Wie bist du dazu gestoßen und wie waren deine ersten Gefühle bei der Geschichte? Ich meine, du bist ja dann eingeschlagen wie eine Rakete, wie eine Bombe in der Bewegung und hast so unglaublich viel verändert und das ganze Ding auch auf eine neue Stufe irgendwie gehoben. Also ich habe oft zu Freunden gesagt, wenn Mirko nicht zu uns gekommen wäre, wären die Jesus Freaks, ja, sehr klein geblieben und nichts Dickes wäre passiert.
Ja. Dazu passt auch gleich das erste Bild.
Genau.
Also, zeig mal. Ihr könnt nämlich auf Instagram schiffbruch.mit.jesus, da könnt ihr die Bilder euch auch angucken. Einfach um dem Ganzen ein bisschen visuell was mitzugeben. Weil nur auf die Ohren ist ja auch schön, aber. Nee, ach man, das war. Also mein Schiffbruch ist letzten Endes auch mein Schiffbruch mit Jesus Freaks. geht über eine lange, lange Zeit. Und bevor das losging, also bevor es also zum großen Bruch kam, den ich das Konzil nennen würde.
Wir benutzen in unserem Podcast viele Begriffe, die innerhalb der Jesus Freaks Bewegung geläufig sind. Unsere Hörer ohne diesen Background fehlt dadurch hin und wieder das Hintergrundwissen, um die Tragweite von einzelnen Begriffen ganz zu ergreifen. Das Konzil war ein langer und intensiver Prozess, der sich über mehrere Jahre erstreckte und für die Jesus Freaks von großer Bedeutung war. In einer Zeit, in der der Leitungskreis der Bewegung keine Entscheidung mehr treffen konnte, mussten die Mitglieder gemeinsam grundlegende Fragen klären. Fragen wie, wie soll die Leitung der Jesus Freaks Bewegung organisiert sein? Wie sollen Entscheidungen getroffen werden und wie sollen neue Projekte innerhalb der Bewegung entstehen? Um diese Fragen zu beantworten, wurden Diskussionen in den einzelnen Regionen geführt und schließlich kamen Vertreter aus der ganzen Bewegung zum großen Konzil nach Reichenbach, um Lösungen zu finden. Die Ergebnisse dieses Konzils bildeten die Grundlage für die Erstellung einer Charta, einem Dokument, das die Prinzipien und Werte dieser Bewegung festhielt. Nachdem die Charta durch eine Abstimmung angenommen wurde, war es an der Zeit, eine passende Struktur für die Umsetzung dieser Charta zu finden. Dafür wurde ein Strukturteam eingesetzt, das die Verantwortlichkeiten und Abläufe innerhalb der Bewegung klar definierte. Am Ende dieses Prozesses stand eine erneuerte und gestärkte Struktur für die Jesus Freaks Bewegung.
Also bevor es also zum großen Bruch kam, den ich das Konzil nennen würde, war natürlich das, was du meintest, so die Anfänge der Jesus Freaks. Ne? Also jetzt auf dem Bild 96, das Jesus Freaks Büro im Keller vom Marquis. Hinten, da sieht man halt eben auch so diese Deutschlandkarte, wo überall Jesus Freaks Gruppen waren. Und wir hatten ja wirklich, jede Woche hat sich irgendwo eine neue Gemeinde gegründet und gesagt so, ey, wir sind jetzt auch Jesus Freaks. Und das war halt schon extremst cool. Was für mich damals halt so war, war, ich war ja technischer Zeichner, habe Schiffbau gelernt und wollte ja eigentlich Schiffe dann designen und bin ja dann in Zivildienst gegangen und während des Zivildienstes hatte ich mich ja dann entschieden und gesagt, so, okay, ne, ich mache Jesus Freaks, das ist mein Ding und mir fiel es halt einfach extremst leicht, Sachen zu organisieren, zu strukturieren, also das kann ich einfach, also das ist keine Arbeit für mich. Und das war halt mein Freaks, war einfach der Platz dafür. Ne? Also es waren viele, ja, unterschiedlichste Leute. Und irgendwie war mein Platz da halt auch gegeben, dass ich halt organisieren konnte, Sachen halt irgendwie mit in die Hand nehmen konnte. Und letzten Endes halt auch mitgestalten konnte. Und das war halt das, was mich ausgemacht hat. Ich wollte immer mitgestalten. Also wenn ich irgendwo bin, will ich mitmachen. Und ein Teil davon sein und nicht einfach nur zugucken. Also ich möchte das, was ich habe, einbringen. Das war schon immer mein Punkt. Jesus Freaks sind ja relativ schnell gewachsen und wir hatten ja dann den Leiterkreis in Hamburg. Damals haben wir den ja Kreis der letzten Ärsche genannt.
Genau.
Wir haben es später einfach nur Ä-Kreis genannt, weil in anderen Gemeinden gibt es ja den ältesten Kreis und wir waren halt der Ärsche-Kreis. Und Ä,
genau, der war irgendwie so...
Ja. Und auf jeden Fall hatten wir dann auch irgendwann festgestellt, so Mensch, in Hamburg beschäftigen wir uns mit so vielen Sachen für, was eigentlich andere Jesus Freaks Gruppen betrifft oder auch Freakstock betrifft. Also wir haben in Hamburg halt drüber geredet, eben wie der erwähnte geklaute Käse aus unserer Kneipe und dann eben halt aber auch das Jahresthema fürs Freakstock Festival und ob wir da wieder taufen und was weiß ich noch. Also es waren einfach zu viele Themen, die wir da in Hamburg hatten, die nicht Hamburg betroffen haben. Und dann hatten wir halt gesagt, so, okay, wir machen auch einen Leitungskreis für Deutschland. Wir teilen das irgendwie so auf. Und das Interessante ist, dass Schoko, der diese Folge hier wahrscheinlich auch hört, der hat ja die letzte gehört, hey Schoko, wir saßen irgendwo in Oranienburg auf der Motorhaube vom Auto und haben uns über Jesus Freaks unterhalten. Das ist ganz, ganz am Anfang. Und dann haben wir gesagt, so, Mensch, das müsste sowas geben, wie dass das aufgeteilt ist in Regionen. Und dann gibt es in den Regionen Leute, die Sachen machen und so wie die UNO. Und dann haben wir gesagt, ja, dann nennen wir es halt UFO, United Freaks Organization. Und hatten dann Tatsache beim nächsten Deutschland-Leitertreffen, was wir damals Osterhasi genannt haben oder Willow Freak oder was weiß ich. Auf jeden Fall haben wir da Deutschland aufgeteilt und hatten plötzlich Regioleiter und eben halt auch einen Leitungskreis, mit dem wir halt geguckt haben. Also es war alles am Wachsen, alles war einfach geil. Also es war wirklich cool. Also es hat Spaß gemacht. Und es war ja nichts unmöglich. Also wenn wir irgendwas machen wollten, haben wir es gemacht. Ja. Also das ist ja wirklich der Spirit von damals gewesen. Und auf einer Ebene, wo man als, ja, ich sag mal, als Gemeindemitglied von Gemeinde XY halt nie hinkommt. Ne? Wir waren ja Christiwill gewesen und sonst wo auf irgendwelchen Konferenzen, haben mit irgendwelchen Leuten geredet, haben irgendwo, wurden wir gefragt, was wir darüber denken. Mhm. Und ob wir nicht vorbeikommen wollen und dort irgendwie irgendwas vorführen, also halt so Gottesdienste machen oder so. Das war schon geil. Ja. Also es war definitiv geil. Und selbst Sachen, die unchristlich klingt doof, aber einfach Sachen, ich fand diese Special Effects bei Filmen, fand ich immer geil. Das wollte ich eigentlich immer machen und wusste halt nie wie. Und dann habe ich irgendwann mal so Blutbeutel halt besorgt und Tobi für Minden, für einen Gottesdienst, auf die Brust geklebt, der dann halt so explodiert. Und dann ist Martin. Genau, der ist von draußen reingerannt gekommen, hat geschrien, ihr seid alle scheiße, euer Gott ist tot, Predigt, und du bist auch tot. Genau, und hat auf Tobi geschossen. Tobis Blut überströmt, zusammengebrochen, Leute haben gekreischt, sonst was gemacht. Ich meine, wird man das heute machen, das wäre undenkbar. Aber damals haben wir es gemacht. Da war wirklich, also der Prediger lag blutverschmiert vorne auf der Bühne. Ja, und dann ist ja Tobi aufgestanden, hat drüber gepredigt, irgendwie so, hey, wenn du heute sterben würdest, was wäre dann. Mhm. Haben es einfach gemacht und das war cool.
Mhm. Und das war dann ja auch so, dass die Leute, die da waren, die einen waren total geschockt und fanden das völlig scheiße, vielleicht auch, weil sie eine Erste-Hilfe-Ausbildung gemacht hatten oder Ärzte waren und dachten, sie müssen da jetzt helfen und so. Die waren dann auch weg. Genau, aber die anderen, die es richtig geil fanden, die sind alle anschließend bei den Jesus Freaks gewesen und das waren nicht wenige.
Jesus Freaks Minden ist dann entstanden und Jesus Freaks Bielefeld. Also Paddy war dort gewesen und hat dann irgendwie danach gesagt, er ist dabei. Also, ja. Damals. Ah, okay. Ja. Nee, und das war halt einfach eine geile Zeit. Freakstock ist extremst gewachsen, also es ist ja immer größer geworden. Also wir hatten ja 2005 unser 10. Festival, wo fast 10.000 Leute pro Tag da waren, was ja einfach riesig war. Also jeder in Deutschland hat irgendwie in der christlichen Szene vom Freakstock geredet und selbst außerhalb war das ein Begriff, weil es so ein geiles Festival war. Und da ist man rumgelaufen. Man hatte irgendwie so diese All-Area-Karte, konnte irgendwie alles entscheiden, Free Drinks, also und auch Jesus-mäßig sind halt geile Sachen passiert. Das ist ja wirklich keine Woche vergangen, wo nicht irgendwas Geiles mit dem Herrn passiert ist.
Mhm. Ja. Und wenn ich Leuten von Mirko erzähle, dann erzähle ich eigentlich immer, dass das Freakstock dein Baby war. Also die Idee hast du irgendwie als Erste ausgesprochen und hast die erste Freakstock auch organisiert. Also Jesus Freaks, okay, sind vielleicht in meinem Herz, in meinem Kopf irgendwie entstanden, die Idee, aber das Freakstock, was dann ja viel mehr Leute im Endeffekt auch angezogen hat, war eigentlich immer dein Baby, oder? Also du warst auf jeden Fall der Erste, der die Idee hatte und du hast die Orga auch die ersten Jahre überwiegend alleine gemacht.
Die Orga halt schon. Also weil, wie gesagt, das war ja einfach, also irgendwie so ein Festival zu machen.
Einfach, du bist gut.
Dann wurde es richtig kompliziert. Freakstock 97 war ein Desaster. Da erinnere ich mich tatsächlich nicht dran, weil es einfach nur Chaos war. Aber das Geile war da, dass dann da halt ganz, ganz viele Leute irgendwie aktiv geworden sind und selber Bereiche übernommen haben und selber irgendwie Sachen gemacht haben. Also dieses Ding selber mitgestaltet haben. Und das habe ich ja, glaube ich, bei Freakstock gemacht. Ich habe, glaube ich, die Bühne in Anführungsstrichen vorbereitet und dann sind halt ganz viele Leute gekommen und haben halt mitgemacht und gesagt, so okay, da haben wir auch Bock drauf, da machen wir mit, träumen mit, ja, ich glaube, ich war immer so der, ich konnte das ganz gut irgendwie, ich fand es okay, in der zweiten Reihe mitzustehen und da zuzugucken, ab und zu auch mal mit auf die erste Reihe vorzurücken, aber eigentlich so hinten mit zu sein und so ein bisschen so mitzuschieben und zu gucken, dass das irgendwie schick wird. Ja, und dann weil es geht ja hier auch um Schiffbruch. Ich habe 99, da war dann nämlich unser damaliger Mentor. Also wir haben den L-Kreis gegründet gehabt. Das war irgendwann 98 oder so muss das gewesen sein oder 97. 99 auf jeden Fall auf dem Leitertreffen in Essen, da wurde dann dieser Ältestenkreis, Ä-Kreis praktisch eingesegnet. Und da war der Richard Clinton da, das war unser damaliger Mentor. Und der hat so einen Spruch für mich gesagt, den ich seitdem, also mir noch nicht tätowiert habe, aber der ist präsent, nämlich irgendwie, das ist Sprüche 22, Vers 3, da heißt das so viel wie, der Weise sieht das Unglück kommen und bereitet sich drauf vor und der Dumme rennt halt einfach hinein. Und dann hat er halt so ein paar Sachen gesagt, so wo Menschen drüber stolpern, also welche Unglücke das im Leben von Menschen gibt und wo Leute einfach drüber stolpern. Und da gibt das bei, also egal, ob es jetzt christliche Leiter sind oder Politiker oder sonst wer, also es gibt so ein paar Bereiche, die sind bei allen Leuten gleich und über die stolpern die. Und ich dachte immer so, okay, wenn das so bekannt ist, woran man kaputt gehen kann, dann will ich das möglichst nicht. Und habe das für mich so als Leitspruch genommen. So, hey, ich will wachsam sein. Ich will in die Zukunft gucken. Wo passiert etwas? Und wie bereite ich mich drauf vor? Artet manchmal auch aus, weil dann bereite ich mich auf Sachen vor, die total unrealistisch sind. Aber es gibt andere Sachen, wo es einfach gut war. Und bei Jesusfix, glaube ich, habe ich es relativ gut gesehen, also das, was nachher passieren wird.
Ach so.
Ja.
Also du meinst, du hattest irgendwie so eine Sicht der Dinge, wie sich Dinge weiterentwickeln werden, wenn, also ja, meinst du das?
So ein bisschen, es gab halt Tendenzen. Also ich war Ende 99, war ich in Malaysia gewesen für 5 Monate und habe da so eine Auszeit gemacht, Sabbatical, wie man es so nennt oder so. In christlichen Kreisen war es damals eine Jüngerschaftsschule. Aber letzten Endes wollte ich einfach raus. Ich hatte ja 6 Jahre Jesusfix Vollgas gegeben und einfach ein paar Monate mal Pause machen. Und als ich wiedergekommen bin, da fing das dann an im Ältestenkreis, dass unser Freund anfing und sagte so, hey, wir brauchen einen Hauptleiter. Wir brauchen in der Bewegung einen Hauptleiter. Und bis dahin hatten wir halt, wir waren Leitungsteam und wir haben irgendwie gemeinsam geguckt. Aber da ist das dann immer mitgeschwungen, dass bei allen Sachen hieß es immer wieder so, wir brauchen Hauptleiter. Und ich habe halt immer gesagt so, nein, wir sind ein Leitungsteam. Und wir haben Regioleiter und irgendwie dieses dezentraler und nicht auf eine Person ausgerichtet. Wie halt andere Bewegungen das irgendwie machen. Und das ist aber immer mitgeschwungen, schon die ganze Zeit. Irgendwann gab es dann halt diese ersten Wolken deswegen am Horizont für unseren Schiffbruch.
Genau, das wollte ich gerade fragen. Wann hattest du den Eindruck plötzlich, dass sich die Wetterlage verschlechtert und die ersten Wellen hochschlugen?
Das war halt dann 2003, 2004, da fingen halt die ersten Freaks an, halt nach Rörnbach zu pilgern, also zu Wort und Geist.
Die Bewegung Wort und Geist brachte Anfang der 2000er Jahre frischen Wind in die christliche Gemeindelandschaft in Deutschland. Anfangs fanden viele Christen in ihren Lehren und ihrem Ansatz eine ermutigende Quelle der Inspiration. Doch im Verlauf weniger Monate begannen sich gewisse bedenkliche Entwicklungen abzuzeichnen. Die Inhalte und Schwerpunkte der Bewegung wurden zunehmend eintönig und schienen sich von der ursprünglichen Vision zu entfernen. Die Bewegung fiel in die Falle, gewisse Aspekte der Bibel auszublenden, während andere bis zum Extrem überbewertet wurden. Zusätzlich veranstaltete Wort und Geist mehrmals im Jahr Kurzbibelschulen, die ihre Besucher oft auf seltsame Weise veränderten. Diese kehrten dann in ihre Heimatgemeinden mit teilweise extremen Überzeugungen zurück. Dies führte zu wachsenden theologischen Spannungen innerhalb der Gemeinden, die letzten Endes zu zahlreichen Spaltungen führten. Infolge dieser Entwicklung geriet die Bewegung Wort und Geist zunehmend in die öffentliche Kritik. Informationen zu Wort und Geist können leicht online gefunden werden.
Zur damaligen Zeit war das noch nicht ganz so schräg. Es war vielleicht extrem von der Meinung her, aber sie hatten für sich was Neues entdeckt und haben das halt kundgetan, wie es so schön heißt. Und das haben ja letzten Endes die Jesus Freaks auch gemacht. Also wir haben ja auch irgendwas neu entdeckt, gesagt, so Mensch, das und das wollen wir machen. Nicht das und das wollen wir machen, sondern wir haben ja irgendwas entdeckt, Gott liebt uns so, wie wir sind. Und das haben wir halt rausgeschrieben. Und das haben die halt da in Röhrenbach auch gemacht. Und das kam halt mehr und mehr in die Treffen hinein. Also erst bei den Regio-Leiter-Treffen, aber eben auch im Ältestenkreis kam es dann rein. Und gerade Tade, der sich halt einen Hauptleiter immer gewünscht hat und auch ja, also wollte, dass wir einen Hauptleiter haben, hat das halt bei Helmut Bauer gefunden. Helmut Bauer war halt eben der Hauptleiter von Wort und Geist, war irgendwie der gesalbte Mann Gottes und solche Sachen. Und das fanden ein paar Leute bei den Freaks sehr interessant. Und dann war ja dieses Ding, dass wir damals ja auch keine geistlichen Väter, Vorbilder irgendwie so hatten, sondern wir waren ja so ein bisschen so für uns alleine. Und dann war das natürlich verlockender, so eine Gemeinde zu haben, wie Wort und Geist, wo Ältere sind, die sagen so, hey, ihr seid cool, das, was ihr da macht, ist super, du bist ein Kind Gottes, bla bla bla.
Ja, das hatte ich schon wieder fast verdrängt, diese ganze Phase. Da war ich ja so ein bisschen auf einer anderen Schiene und habe das nur so beobachtet, auch mit Sorge beobachtet.
Ja.
Da haben wir auch mal telefoniert, das weiß ich noch. Da war ich im Jugendzentrum im Spätdienst und da riefst du mich an und sagtest, Martin, die haben wir in der Ältestensitzung und die wollen, dass Jesus Freaks Wort und Geist wird und ich soll aus der Leitung raus oder irgendwie so. Und dann habe ich dich, glaube ich, noch ermutigt und habe gesagt, mach das auf keinen Fall irgendwie so. Weißt du das noch? Kannst du dich da auch an das Gespräch erinnern?
Also jetzt an das direkte Gespräch nicht, aber ich weiß, dass ich mit dir geredet habe, weil einfach das Ding halt so unnormal war. Also du bist ja im Kreis drin und dann wird dir gesagt so irgendwie so, hey, du sollst raus, du bist falsch. Und dann guckst du dir aber Wort und Geist an und denkst so, nee, auf keinen Fall, das ist definitiv nicht richtig. Und dass jetzt Jesus Freaks irgendwie zu Wort und Geist gehen sollen, nee, also wollte ich nicht. Und deswegen habe ich mir halt Leute gesucht oder habe mir Ratschläge geholt eben von Leuten so, hey, was denkst du? Also kann ja auch sein, hätte ja auch sein können, dass das irgendwie richtig ist und ich gehen sollte, dann wäre ich auch gegangen. Aber bis auf zwei Leute von außerhalb habe ich das nicht gehört. Hat keiner gesagt irgendwie so, geh, sondern eher so, nee, bleib da, mach weiter, geh diesen Weg, weil wenn du rausgehst, dann ist es plötzlich Wort und Geist und das wollen wir nicht. Und das ist halt das
Absurde. Stell dir mal vor, du wärst da zu schwach gewesen. Stell dir mal vor, du hättest es nicht dich dagegen gestellt. Das wäre doch in einem Fiasko geendet. Also Jesus Freaks und Wort und Geist, hätte zu einer tiefen Spaltung geführt, die ja sowieso schon dann auch kam. Ne?
Ja, Wahnsinn. Aber es wäre halt, so mussten die Leute halt von den Jesus Freaks weggehen, die zu Wort und Geist wollten. Und sonst wäre es halt so gewesen, die Leute, die Jesus Freaks weitermachen wollen, hätten weggehen müssen. Aber das Ganze, was den Freaks gehörte und so, wäre halt zu Wort und Geist rübergegangen. Also so total absurd. Ich erinnere mich noch an Treffen, wo ich echt Blut gekotzt habe, weil das so ein Stress war und so anstrengend war und alles. Und man da echt hing und dachte so, scheiße, wie soll das, also was soll ich denn jetzt machen? Jetzt gibt es auch, das ist mit den Fotos so ein bisschen, aber es ist so ein Foto halt von uns. Das war irgendwie auch zu der Zeit schon, wo wir, da hast du deinen 40. Geburtstag gefeiert. Und da warst du halt eben da auch in diesem Jugendzentrum, wo wir halt gefeiert haben. Ja.
Mit anderen, ne?
Sehr entspannt. Ja. Und das andere ist halt das Kollege Pete. Der war halt beim Willow Creek auch gewesen. Und das war einer, mit dem habe ich echt viel über Wort und Geist geredet. Auch so zwischendrin. Also ich erinnere mich an Treffen, wo wir Ältestentreffen hatten, die schrecklich waren. Da waren wir bei Storch zu Hause und Storch und Alex, die hatten zu Hause Jägermeister im Eisfach. Da habe ich mir echt die Flasche Jägermeister genommen, am Telefon mit Pete geredet und ich glaube die ganze Flasche ausgetrunken oder so. Ich war danach auf jeden Fall so dicht. Weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber es war gut, mal mit jemandem extern zu reden, der irgendwie einen nicht das Gefühl gibt, dass man irgendwie alles falsch sieht. Naja. Ne? Aber das war, wir haben da auch Helmut Bauer einen Brief geschrieben und gesagt, so, ey Helmut, wie stellst du dir denn das vor? Wie soll denn das jetzt weitergehen? Weil irgendwie ist das schon ein bisschen seltsam. Und hat er nur zurückgeschrieben, so, ey, also bei den Jesus Freaks, ich sehe da schon gottberufene Leiter, wie zum Beispiel Paddy und Tade, aber eben auch viele Leiter, die nicht vom Gott berufen sind. Und mit denen rede ich nicht. Dann dachte ich schon so, okay, damit meint er wahrscheinlich mich auch. Also Sprotte, Storch, konnte er noch nicht gerade. Storch fand er nachher auch gut. Und Storch hat ja auch gute Sachen sich dort rausgezogen, so dieses ganze für Kranke beten und so. Aber Storch war, konnte das halt auch, aber das andere. Naja, auf jeden Fall war das einfach seltsam. Und in diesem ganzen Ding, das ist immer noch so dieses, so die dunklen Wolken am Horizont, wo ich gemerkt habe, okay, das wird nicht gut und das wird auch nicht einfach so aufhören. Also einmal beten und dann ist gut, sondern das wird noch knallen. Das wird noch richtig knallen. Und ja, hat's ja dann auch.
Ja, dann gab es den großen Showdown letztendlich. Ne? Wer geht jetzt zu Wort und Geist und wer bleibt bei den Jesus Freaks? Und es waren im Endeffekt ja dann doch weniger Leute, die zu Wort und Geist gegangen sind. Ne? Es war ja eigentlich nur P und T und deren Gemeinde und von der T-Gemeinde ja auch nur 2/3 aus Nürnberg.
Ja, aber es war schon viel. Also die Jesus Freaks Nürnberg, das war 2006, das war schon hart. Und das war halt auch so eine krasse Ansage, weil wir hatten vorher, also ein halbes Jahr vorher oder ein paar Monate vorher, hatte halt der Nobby damals gesagt, so hey, das war zu der Zeit, wo man Blogs geschrieben hat. Also vor Podcasts gab es ja Blogs, wo man dann irgendwie Sachen hatte. Und da hat er so geschrieben, so hey, die Jesus Freaks brauchen ein Konzil. Weil diese Wort- und Geist-Sache, die bringt so einen Druck rein, eine Spannung rein und das muss geklärt werden. Und der Ältestenkreis kann das nicht klären, weil der zur Hälfte Wort und Geist will und die andere Hälfte halt eben nicht. Also da ist keine Einheit. Das heißt, wir brauchen ein Konzil. Und da hatten wir gesagt, okay, dann bereiten wir uns drauf vor. Und in der Phase ist ja Tade aus dem Leitungskreis rausgegangen mit der Gemeinde und hat gesagt, oder mit Freunden so, hey, wir gründen jetzt Wort und Geist Nürnberg. Und da sind eine Menge Leute mitgegangen. Und Morty ist mit Jesus Freaks Hannover hinterhergegangen. Also auch nur ein Teil von den Hannoveranern, aber Bielefeld mit Paddy. Also das waren schon, also auch wenn es nur wenig Gemeinden waren, waren das schon sehr aktive Gemeinden, sehr präsente Gemeinden, die das einfach gemacht haben. Also bevor wir eigentlich gesagt haben, so hey, wie wollen wir das gemeinsam machen? Wie wollen wir schauen? Sind die halt rausgegangen und haben uns praktisch mit diesem Prozess dann alleine gelassen. Sie hätten ja auch vorher gehen können. Die hätten ja vorher sagen können, so, ach, wisst ihr was? Wir gehen. Für Jesus Freaks ist es doof. Ich gehe jetzt zu Wort und Geist gut ist. Haben sie aber nicht, sondern sie haben erstmal richtig Stress gemacht innerhalb der Bewegung. Und als dann richtig Stress war, sind sie gegangen. Und dann mussten wir praktisch das Ding sauber landen. Und das war echt seltsam. Also diese Konzil-Diskussion ging lange. Also wenn wir Ende 2005, so diese erste Ansage, so hey, wir brauchen ein Konzil, haben wir fast über 2 Jahre so Regionalkonzile gemacht, wo wir regional geguckt haben, hey, was machen wir, wie soll das aussehen? Da ist ja auch so ein Konzil-Team dann entstanden, wo Nobby, Joscha, Marc Reichmann war mit dabei, Novi und so verschiedenste Leute, die gesagt haben, okay, wir machen das Konzil jetzt zusammen. Und während dieser Regionalkonzile auch viel überlegt, wie macht man das jetzt? Wie redet man denn bitte mit 2000 Leuten, wie das zusammen weitergehen soll? Und das war echt anstrengend. Also es war so anstrengend, dass auf dem Weg dahin auch andere Leute schon ausgestiegen sind, die vorher gesagt haben, so wollen wir. Und für mich war halt immer so dieses Ding so, nee, wir müssen das Ding sauber fertig bekommen. Denn wer jetzt einfach abbrechen, ist kaputt. Und dann gab es halt das Konzil. Das war Mai, April 2007, wo wir in Reichenbach waren mit mehreren 100 Freaks und praktisch drüber diskutiert haben, so hey, wie wollen wir das jetzt? Da gibt es auch ein schickes Foto für. Und da warst du, glaube ich, auch gewesen in Reichenbach, Martin. Kann das sein?
Ja, ja, ne? Aber vorher, das kommt mir jetzt spontan, muss ich mich irgendwie auch bei dir entschuldigen oder um Vergebung bitten, dass ich in dieser ganzen Wort- und Wurst-Scheiße irgendwie überhaupt nicht hilfreich war und gar nicht dabei war und gar nicht mich da selbst rausgekegelt habe und dich und euch da so ein bisschen allein gelassen habe. Das tut mir echt leid im Nachhinein.
Und selbst Mike, also unser geistlicher Vater, mein geistlicher Vater total und so, meinte zu mir, hey, vielleicht solltest du gehen.
Echt? Und
das war das erste Mal, da hatten wir in Berlin ein Treffen. Und da ging die Diskussion richtig hoch. Das war ein Regio-Treffen auch gewesen, da war Mike dann halt da gewesen. Und da haben Paddy und ich uns angeschrien irgendwie, hey, wir gehen jetzt zu Wort und Geist oder nein, wir gehen nicht zu Wort und Geist. Und ich glaube, Mike hat gar nicht genau verstanden, um was das ging, aber meinte so, hey, vielleicht solltest du jetzt nach Hause fahren, Mirko. Und ich meinte, auf keinen Fall. Ich fahre jetzt nicht nach Hause.
Echt?
Ich bleib hier. Ja, ich glaube, er hat nicht verstanden, um was es ging. Also das war zu emotional schon und zu stressig alles. Naja. Aber, und das war richtig gut, ich habe Floyd McClung dann getroffen und dachte so, okay, in diesem ganzen Schmerz, Stress, Kotzkram muss der doch wissen, was ich machen soll. Also wie funktioniert das jetzt? Wie gehe ich jetzt weiter? Und habe denen das halt erzählt und Floyd McClung ist ja echt, also ich erzähle die Geschichte auch oft, weil die für mich wirklich sehr wichtig ist. Mann, also der kennt ja wirklich Gott, der spielt mit ihm zusammen Fußball und solche Sachen und habe ihm das erklärt und dachte so, okay, was soll ich machen? Wie geht's weiter? Und er meinte einfach nur so, hey, das ist ganz große Scheiße. Und das war's. Und dann dachte ich, okay, also wenn es einfach nur Scheiße ist, dann ist es so. Bedeutet, da muss man durch. Also es ist einfach ein Sturm, wo man durch muss. Also gibt keine Alternative. Also ich kann nicht zurück, ich kann nicht links nach rechts, gar nichts und so. Kann da halt irgendwie nur durch.
Mhm.
Und das war...
Das war ein Trost, einfach, dass jemand auch sagt, ja, es ist kacke, kann man nichts machen.
Ja. Also letzten Endes ja auch das, was von dir mitkam, was von Pete Gregg mitkam und so irgendwie so dieses Ding, so hey, geh weiter. Also geht weiter. Also ich war ja nicht der Einzige. Ich war ja nicht der, der die Fahnen jetzt gehalten hat und ich ziehe jetzt hier alleine los. Es waren ja auch andere Leute mit dabei. Aber ich war halt vom Leitungskreis der noch in diese Richtung irgendwie mitgezogen hat, während andere vielleicht schon in andere Richtungen gezogen haben. Und das Absurde war halt, dass ich wusste oder wir wussten, dass mit Ende des Konzilsprozesses, bis dahin war ich ja bei Jesus Fix angestellt. Also ich hatte ja ein Gehalt bekommen, war jetzt nicht viel Geld, aber es war halt mein Geld. Und wusste am Ende werde ich diesen Job halt eben nicht mehr haben. Also wir werden keinen Ältestenkreis mehr haben, der für die Bewegung zuständig ist, sondern wir werden irgendwas anderes haben und ich werde kein Geld bekommen. Ich bin dann arbeitslos. Und das war dann halt auch Ende 2007. Also das Konzil war ja Anfang, also Mitte 2007 und Ende 2007 war klar, okay, jetzt bist du arbeitslos. Und habe halt vorher dann probiert, irgendwie einen Job zu finden, aber so mit 15 Jahren Jesusfix im Lebenslauf konnten die Leute wenig anfangen. Ich war zu der damaligen Zeit ja verheiratet, meine Frau hatte studiert und musste auch, also ich war derjenige, der das Geld verdient hat und musste sehen, dass ich irgendwie Geld kriege. Und dann war ich bei Jesusfix raus, also aus der Struktur R-Kreis, kein Geld mehr bekommen. Und bin dann nach Belfast gezogen und habe da praktisch mein Geld verdient. Das ist auch das nächste Bild halt. Und Belfast war in der Hinsicht interessant, weil Jesus Freaks oder mein ganzes Leben bis dahin war halt eben Jesus Freaks gewesen und plötzlich bist du nicht mehr der Gemeindeleiter sonst was und so oder Bewegungsleiter, sondern bist halt einfach nur Mirko, der in Belfast arbeitet. Das heißt, ich hatte ein Umfeld, was mich gar nicht kannte. Ich war in einem Land, was mich nicht kannte und alles. Und da war halt schon so die Frage so, okay.
Ganz alleine warst du da?
Ja, ja, meine Frau hat halt fertig studiert, weil die Ehe, das war jetzt nicht so cool. Aber ich dachte irgendwie so, Mensch, also ich muss wenigstens, muss sie ihr Studium fertig machen, bevor wir uns trennen, weil sonst ist auch Kacke, dann hängt sie auch ohne irgendwas da. Und das war irgendwie so mein Part, wo ich dachte so, okay, also die Ehe, wahrscheinlich wird das nicht funktionieren, aber das Studium, das muss noch fertig werden.
Krass.
Und
Schiffbruch hinausgezögert. Was hast du denn da gemacht in Belfast? Warst du da bei so einer Softwarefirma und hast da Telefon-Support gemacht oder wie?
Ich habe erstmal bei McAfee Customer Support gemacht am Telefon. Und das war Schrecklichste, was es gab. Oder du, also da rufen dann Leute an, die gar nicht wissen, was Computer ist und wollen eine Computerberatung haben. Wo ich dachte so, oh, das nervt mich. Bin dann auch ganz schnell gegangen. Ich bin dann zu einer Eisenbahnfirma gegangen, eine spanische Eisenbahnfirma, und war dort dann plötzlich Einkäufer. Und das war total geil. Also in Belfast, eine spanische Eisenbahnfirma, total geil, hat Spaß gemacht, hatte Erfolg und war wirklich nett. Und
interessant.
Was ich das für mich da halt, ja, nicht? Ja, es war nett. Steht auf meinem Xing-Profil. Also falls du mal Angestellte suchst oder so. Okay. Nee, aber und in der Zeit ging ja aber Jesus Freaks ja trotzdem weiter. Also mit dem Konzil, danach wurde ja ein Strukturteam gegründet, was praktisch sich überlegt hat, gut, was bedeutet die Charta denn jetzt direkt, die beim Konzil rausgekommen ist? Was machen wir damit? Und als das Umsetzungsteam halt damit fertig war, wurde ein Strukturteam gegründet. Und das war 2008, da habe ich schon im Belfast gelebt, gearbeitet und so. Und dann war ich im Strukturteam praktisch drin, wo es darum ging, wie machen wir das jetzt konkret? Und das war auch nochmal viel hin und her gejette. Also in den anderthalb Jahren, die ich in Belfast war, bin ich, glaube ich, 150 Mal geflogen oder so. Also es war wirklich absurd. Weil ja halt die Treffen immer in Deutschland waren und Ryanair günstig. Und ich kannte mich in London, Stansted Airport, echt aus wie sonst, wo ich wusste, wo Abkürzungen sind, durch welche Nebengänge man laufen kann, damit man schneller an Gate XY ist. Ja, aber was ich in Belfast, und das ist das, was für mich eigentlich das erste Wichtige war, was ich wirklich gelernt hatte, weil ich war alleine, ich hätte ja sonst was machen können. Ich hätte mich jeden Abend besaufen können, Drogen nehmen können, irgendwie rummachen können oder so. Habe ich aber Tatsache nicht. Ich habe halt, also ist die Frage, wenn du nämlich alles verlierst, wer bist du dann? Und für mich war es irgendwie so eine nette, positive Überraschung, okay, ich stürze jetzt nicht ab, sondern irgendwo, ich gehe halt mit dem Herrn weiter und bin halt in so eine kleine Gemeinde gegangen. Und das war irgendwie nett und okay. Und in der Zeit habe ich halt für mich gelernt, zufrieden zu sein. Also das ist auch das, ich habe auf meinem linken Arm so eine Tätowierung, die heißt Sorster. Und das ist das gälische Wort für Zufriedenheit. Also wo Paulus schreibt, ich habe gelernt, arm zu sein, reich zu sein, hungrig, durstig, bla. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein mit dem, was ich habe. Und das habe ich da echt gelernt. Ich habe gelernt, einfach zufrieden zu sein.
Ja. Mhm. Und deine Gottesbeziehung, wie hat sich das ausgewirkt? Wie hat sich das verändert? Gab es da auch eine Phase, wo du ganz distanziert warst? Oder hast du weiter gebetet? Also die Euphorie, vermute ich, war ja wahrscheinlich erstmal abgefackelt nach dem ersten Schiffbruch und dem im Wasser landen, oder?
Also ich habe keinen Fahntanz gemacht. Das ist Ding gewesen.
Daran hat es wahrscheinlich gelegen. Nee. Wenn du einen Fahnentanz gemacht hättest,
dann hätte ich es geschafft. Nee, die Gottesbeziehung, er war da. Aber ich habe eine relativ entspannte Beziehung auch. Also ich war nie so der mega emotionale oder so, sondern sehr nüchtern unterwegs. Also mit tieferen Phasen und mit sehr nüchternen Phasen irgendwie. Das war für mich nie eine große Frage, ob Gott da ist oder nicht. Und jetzt in Belfast an sich, ich war in so einem Hauskreis dann halt auch drin, der gehörte zu 24/7 Prayer. Und da war das halt schon, ja, also Gott ist da. Und ich habe irgendwie, dadurch, dass mich dort ja niemand kannte, niemand wusste, oh, Mirko Sander, Jesus Freaks oder Mirko Sander Freakstock oder so ein Schnickschnack, sondern einfach nur Mirko aus Deutschland, der jetzt hier arbeitet und seine Frau ist in Deutschland. Das war ich dort halt. Und der raucht. Genau, ich habe zu der Zeit geraucht. Christen in Belfast haben nicht geraucht, ich schon. Nee, Gott war da und das war okay. Also es war sehr normal. Also nichts Aufregendes, einfach vorwärts gehen, Schritt für Schritt weitergehen und gucken.
Ja. Okay. Na und dann, ich meine, gab's da ein Schlüsselerlebnis oder ich schätze, du bist ja eher so ein Schritt-für-Schritt-Typ. Gab es irgendwie ein Buch, eine Begegnung, ein Gespräch, irgendwas, was dich dann weitergeführt hat, aus dem Schiffbruch letztendlich raus?
Also Belfast war auch einfach nur weiterschippern, so wie es halt eben geht, mit der Geschwindigkeit, wie es halt eben geht. Also es gab keine Option auszusteigen, also weil gab es einfach nicht. Also es war so, wie es ist. Und was dann nur war, ist, ich war ja in diesem Strukturteam drin und als das Strukturteam fertig war, das war dann 2009, Anfang 2009, da war ich plötzlich bei Jesus Fix raus. Weil in der neuen Struktur war ich nicht eingeplant. Ich wurde auch nicht gefragt, ob ich irgendwo mitmachen möchte. Das war, also das, was ja vielen Jesus Freaks passiert ist, so aus der ersten Generation, dass du irgendwann plötzlich raus bist und du gar nicht weißt, was gerade passiert ist und dich dann aber auch keiner mehr fragt. Und ich habe dann ab und zu mal gefragt, so, hey, kann man euch irgendwie supporten und so? Und dann gab es so, hey, du könntest Protokoll schreiben, wenn du magst. Und habe ich dann auch mal gemacht und dann aber auch gelassen, weil ich festgestellt habe, okay, das ist jetzt nicht meine Berufung oder große Gabe, Protokoll schreiben. Vor allen Dingen, weil ich ja zu der Zeit auch gearbeitet habe und irgendwie dann noch Wochenends irgendwo hin und her chatten und so für Protokoll schreiben. Genau, also irgendwie war ich dann plötzlich draußen und das war dann nochmal schräger, weil das auf dem Schiff dann plötzlich sehr leer war. Und trotzdem immer noch so dieses Ding, also auch aus dem Konzilteam waren die Leute weg und man ist so losgeschippert, großes Kriegsschiff gefühlt und alles und so, hat irgendwie gekämpft und durchgezogen und so und dann plötzlich so dieses so, ja, jetzt schippert man halt so alleine weiter und ist immer noch ein bisschen stürmisch, aber jetzt auch nicht bedrohlich mehr, sondern man hat sich halt dran gewöhnt, dass das Wasser irgendwie reinschwappt und so, hat sich mit den Umständen arrangiert, ja. Und das war eine komische Zeit eher, weil es dann leer war. Also nicht gottleer, aber so leer.
Ja. Weil das Visionäre und das Träumende und das Projekte plötzlich weg war.
Ja, es gab halt keinen Ort, wo man das hätte umsetzen können. Also man kann halt irgendwie rumträumen und so, aber wenn niemand da ist, wo der es sich mit anhört oder auch kein Raum ist, um das umzusetzen, dann ist es halt so, ja, ne?
Das kann ich gut nachvollziehen. Ja. Hast du denn Bemühungen gemacht, da irgendeinen Ersatz zu finden, sage ich mal, irgendwie in einem anderen Projekt außerhalb des Meeres? Hast du in anderen Meeren gefischt oder überlegt, in ein anderes Boot zu steigen und woanders deine visionäre Begabung irgendwie auszuleben?
Also die Nähe war schon zu 24/7 Prayer einfach gegeben durch Belfast irgendwie und eben halt auch Pete Craig. Aber ich habe ja auch voll gearbeitet immer noch und bin ja dann Mitte 2009 zurück nach Deutschland gekommen, weil meine Frau fertig studiert hatte. Und dann war der Punkt, okay, wie geht's jetzt weiter? Es wäre ja gut, wenn wir mal wenigstens im selben Land leben. und habe dann in Zwickau angefangen zu arbeiten. Da hatte ich einen Job angeboten bekommen, habe einen Hochzeitskarten-Online-Shop aufgebaut bei Cloud9 und habe dann in Zwickau halt gelebt. Ja, das ist echt absurder Job, aber wenn es jetzt Hochzeiten und so, also ich kann, Hochzeiten kann ich organisieren, ist gar kein Problem. Ja, ist wie Freakstock. Auch dieses ganze Kartenzeug. Naja, auf jeden Fall, ich war, glaube ich, insgesamt auf 50 Hochzeitsmessen. Das ist so eine schräge Szene, diese Hochzeitswelt. Mhm.
Kenne ich auch. Ich weiß noch, da war ich mit Zwickau mal eingeladen zu einer Jesus Freaks Treffen und da war so ein Hochbett irgendwie in dem Wohnzimmer drin und da kamst du dann auch und ich hatte so gedacht, okay, Mirko ist hier irgendwie im Leitungskreis oder der versteckte heimliche Leiter und hab dann erst mitbekommen, dass du da auch nicht so richtig gelandet warst in der Gruppe, oder? Du warst da zwar so Teil, aber mal gepredigt oder so hast du da selten, oder?
Ich habe ab und zu gepredigt, aber ja, also jetzt nicht so oft, genau. Und ich war auch einfach nur ein Teil der Gruppe. Wie gesagt, hatte ja auch meinen normalen Job. Und dann eben halt auch die Frage so, wie es mit der Ehe weitergeht. Mhm. Und dann war halt irgendwann der Punkt. Nee, und deine Frage von vorhin halt, so habe ich dann irgendwo anders dann geguckt, irgendwie geschaut, wo geht das Träumen weiter und so. Und hab da halt, also ich habe nichts gesehen, nichts gefunden. Ich habe halt geguckt. Ich weiß noch, ich war bei diesen Emergent-Treffen in Erlangen damals gewesen, weil ich dachte so, okay, da sind die Leute, die auch beim Konzil ja irgendwie viel mitgemacht haben. Aber auch da bin ich nicht angekommen. Also ich nichts gefunden, gar nichts. Sondern es war alles ruhig und leer. Und dann ist es halt so gekommen, dass die Ehe, dass wir gesagt haben, wir lassen uns scheiden, wir trennen uns. Und meine Mom, die hat Schilddrüsenkrebs bekommen. Nee, nicht Schilddrüsen, Bauchspeicheldrüsenkrebs.
Ach, krass.
Und dann war klar, okay, das wird nicht lange gut gehen. Und dann saß ich da in Zwickau, das sieht man auch auf dem nächsten Bild, das zeige ich dir mal. Das hat der Tim gemacht. Wenn Tim vorbeikommt und Fotos macht, das sind dann immer so, nicht immer gestellt, aber das war ein schönes gestelltes Foto, was er da gemacht hat. Wo zufällig die Sachen da alle lagen. Ja, auf jeden Fall saß ich in Zwickau dann da, Ehe ist vorbei, der Job, den ich da gemacht hatte, es war ja nicht meine Berufung, irgendwie Hochzeitskarten zu machen, dachte ich auch so, muss ich eigentlich auch nicht machen, eigentlich bin ich jetzt frei und meine Mom ist krank und dann habe ich entschieden, gut, dann ziehe ich halt nach Hamburg, dann gehe ich jetzt nach Hamburg und weil alles still ist. Also es war wirklich wie so, nicht nur ein neues Kapitel, sondern so ein neues Buch. Also es war alles weiß und es war einfach nichts, nichts da, keine Idee von irgendwas. Hatte nur so einen Satz vom Cookie im Kopf. Cookie hat mal gesagt gehabt, Zeit, die du mit deinen Eltern verbringst, ist keine verschenkte Zeit oder verschwendete Zeit. Und dann dachte ich so, gut, meine Mom ist noch da, dann verbringe ich Zeit mit ihr und bin nach Hamburg gezogen. Und das war gut. Also ich war arbeitslos gewesen, habe in der WG gewohnt, in der Schanze. Bin in die Vineyard da gegangen und einfach mit meiner Mom jeden zweiten Tag getroffen, irgendwas gemacht, unterhalten. Ja. Und dann zu der Zeit habe ich auch Melle kennengelernt. Also das war das Nette. Melle, die war zwei Straßen von meiner Mom entfernt, hat sie gewohnt. Und Mel und ich hatten uns ja Freakstock kennengelernt. Mhm. Und dann war das so, wenn ich dann irgendwie in Hamburg, wenn ich dann bei meiner Mom war, bin ich danach noch zu Melle gegangen. Und dann haben wir uns noch unterhalten, noch Zigarette geraucht und einfach kennengelernt. Und das war wirklich, also das waren so zwei schöne Dinge. Einmal diese Zeit mit meiner Mom zu haben und gleichzeitig dann Melle kennenzulernen. Und jemanden an der Seite zu haben, wo einfach passt. Und das ist auch eins meiner, oder Lieblingsfotos ist jetzt falsch, aber so das erste Date von Melle und mir, da waren wir halt auf einem Konzert in der Soul Kitchen Halle damals in Hamburg. Und das war nett. Und wir haben uns einfach verstanden. Und sie war wirklich von Anfang an mein bester Freund. Freundin. Und dann, ist meine Mom irgendwann halt auch gestorben. 2012. Melle und ich haben geheiratet Mitte 2012. Ja. Und es war immer noch ruhig. Also es war immer noch nicht klar irgendwie, was passiert denn jetzt? Wo geht es denn jetzt weiter? Wo träume ich dann jetzt? Melle hat dann lernen müssen, dass ich sehr viele Ideen raushaue. Also ich kann irgendwo ein leeres Feld sehen, eine Idee haben, eine Vision entwickeln und einen Plan. Und sie hat das enormst gestresst, wenn ich irgendwo mich mit Leuten unterhalten habe, weil ich immer gleich 15 Ideen hatte und hat halt gelernt, ihn einfach reden zu lassen. Weil er erzählt einfach und gut ist. Und dass da Tatsache was draus wird, ist immer so eine Sache. Sie hat auch beim Podcast so immer so, ja, mach mal einen Podcast, gucken wir mal, schauen wir mal und so. Jetzt ist er da. Aber dieses Feld zum Träumen hat gefehlt. Und dann habe ich halt einen Typen kennengelernt, der war auch bei 24/7 Prayer gewesen. Und der meinte, er hat irgendwann in den 70ern so eine Gebetsbewegung auch gehabt. Hat da in jeder Uni in Amerika irgendwie einen Gebetskreis gehabt. Und hat Gott ihm gesagt so, hey, jetzt Pause, geh raus. Und der so, warum soll ich rausgehen? Irgendwie hier läuft das gerade total geil, was soll's? Dann hat er aber doch das Gefühl gehabt, er soll da rausgehen. Ist rausgegangen, weil er dachte, okay, Gott sagt ihm irgendwie jetzt irgendwie, das und das soll jetzt kommen, das und das soll jetzt passieren. Und dann ist aber nichts passiert, sondern er war einfach raus und nichts war. Und dann hat er angefangen. Da hat er auch geheiratet, hat einen Job gehabt, hat gearbeitet und so. Und immer so dieses Gefühl gehabt, so ist er jetzt irgendwo falsch abgebogen, was passiert jetzt? Und letzten Endes 20 Jahre später hat er wieder bei 24/7 Prayer angefangen, als Leiter in Amerika das zu übernehmen. Aber 20 Jahre war er raus, wo er einfach das gemacht hat, was dran war. Hat dann auch Familie gegründet und so. Und er hatte mir gesagt gehabt, so, er hat gelernt in dieser Zeit trotzdem einen gepackten Koffer zu haben. Also trotzdem, wenn Gott sagt, so, hey, jetzt geht's weiter, dann eben auch weiterzugehen. Mhm. Und das habe ich irgendwie für mich so gelernt. Ja, also ich bin, glaube ich, noch flexibel. Also ist mit Familie und Kindern und Haushalt anders, aber trotzdem halt flexibel zu sein und zu sagen, okay, was kommt jetzt? Aber trotzdem dieses Träumen ist schwierig. Ich fand es auf Freakstock zum Beispiel, wo wir da saßen irgendwie und da den Leuten erzählt haben und so, und mit den, das war geil. Also da hat man wieder so gemerkt, so dieses Kribbeln und so irgendwie. Mhm. Ja. Mhm.
Und dann nächste Station war dann das Schloss, oder?
Das ist eine andere Geschichte. Genau, das Schloss. Nee, dann war ich bin dann nochmal den Jakobsweg gelaufen. Also Tatsache 2013 den Jakobsweg, die letzten 280 Kilometer. Das ist dann auch das letzte Bild. Weil ich einfach dachte so, okay, ich brauche nochmal Zeit, wo ich einfach alleine gehe und gucke, was passiert. Und auch das war wieder ganz speziell, weil es war jetzt nicht und die Stimme vom Himmel rief das und das und so, sondern es war sehr entspannt, sehr nett, ruhig. Und dann war ich irgendwann am Strand, irgendwo spanischer Strand, Finisterra oder so, wie das heißt, bin da lang gelaufen. Und es war dann halt so ein Strand, keine Fußspuren. Ich laufe da alleine lang, den Strand, drehe mich um und sehe nur eine Fußspur. Und dachte dann so, okay, das ist jetzt ja total kitschig, irgendwie so Fußspuren im Sand, dieses Gedicht, was es da gibt.
Das Poster auch.
Und dann hatte ich aber so dieses Gefühl, so als ich das Gedicht im Kopf so durchging, dass Gott zu mir so sagt, so irgendwie so, ey, du bist alt genug, du kannst alleine gehen. Und dann dachte so, okay, ja. Nee, und so geht's mir. Also so bin ich da aus diesem Schiffbruch, also diesem Sturm, der halt echt 4 Jahre ging, durchgeschippert, weil ich einfach für mich meinen Kurs irgendwie gehalten habe, weil ich dachte so, okay, es gibt halt nichts anderes. Ne? Also dieses, was soll ich denn sonst machen? Also wohin denn sonst und so. Mhm. Ja. Ja, Nee, genau. Und das Schloss, das ist dann so eine andere Geschichte, die... Vielleicht machen wir sowas nochmal, dass wir dann uns gegenseitig auch nochmal fragen, so, hey, was gibt's denn sonst irgendwie im Leben? Weil das war so eine Geschichte, ja. Aber da bin ich entspannt durchgeschippert. Also entspannt, meine Frau wird mich hauen. Aber das war auch mühsam.
In der Geschichte. Mhm.
Ja, mhm. Aber es war relativ schnell klar. Also man erkennt dann doch gewisse Sachen und kann dann einfach sich darauf vorbereiten und gewisse Entscheidungen treffen. Also es fällt leichter. Man ist nicht mehr den Wellen so ausgeliefert und so. Ja. Hm. Das okay. Ist so ein bisschen das, was ich so sag. Ja. Hm.
Wir sind jetzt ja schon fast am Ende der Zeit. Kannst du, oder fällt dir das schwer? Ich meine, du hast so viele Erlebnisse und so viele Gedanken und so viele Schritte als auch beschrieben. Kann man das in 3 oder 4 Sätzen sagen? Was würdest du Menschen raten, die jetzt gerade kurz vorm Schiffbruch sind oder schon mittendrin sind oder schon 93 Jahre im Schiffbruch sind und gar nicht mehr wissen, wo es längst geht? Was für einen Rat oder einen Tipp würdest du geben? Was hat dir geholfen in der ganzen Zeit am allermeisten? Wo würdest du sagen, so, das war vielleicht das Wichtigste, vielleicht das Zweitwichtigste und das Drittwichtigste, die 3 Schritte, die 3 goldenen Schritte aus Mückos Schiffbruch, das Erlebnis.
Ich glaube, das Erste ist halt echt Kurs halten. Ne? Also irgendwie sich für etwas entscheiden und sagen, hier gehe ich weiter. Also nicht dauernd irgendwie links, rechts und wieder zurück und so, sondern zu sagen, Kurs halten. Wenn der Kurs falsch ist, dann greift Gott, glaube ich, schon ein. Dann denkt er. Aber wenn er okay ist, dann heißt das halt einfach durch. Und das habe ich für mich echt gelernt. Also ich treffe Entscheidungen. Ich kann Entscheidungen treffen und dann auch vorwärts gehen. Und wenn ich in die falsche Richtung laufe, dann bewege ich mich wenigstens und Gott kann irgendwie lenken. Und durch Umstände mich woanders hinbringen. Aber wenn ich stehen bleibe, dann funktioniert das nicht. Und das war für mich, glaube ich, wirklich dieses Ding. Ich war immer schon Kurs halten, also weitergehen. Und wenn ich auf allen 4 krabbel, irgendwie, solange du auf Jesus schaust, fällst du halt in die richtige Richtung wenigstens. Und das Zweite, ich habe früher diesen Spruch gehabt, God is in control and he never makes a mistake.
Ja, ist ja überall hingeschrieben, ich weiß.
Er hat überall hingeschrieben, stand denn überall auch dran und Leute haben den zitiert und total nett. Mittlerweile habe ich den ja umbenannt, weil ja, also Gott macht keine Fehler, definitiv, aber in Kontrolle, wir dürfen halt auch mitlenken und wir dürfen auch Entscheidungen treffen und er verbiegt uns nicht. Und wenn wir sagen, fuck off Gott, ja. Und deswegen, also wenn ich einen Sturm sehe, glaube ich, ist wichtig zu wissen, ist es der Sturm, wo ich durch soll oder ist es ein Sturm, weil ich doof bin? Ja. Also auch ein Sturm, den man selbst verschuldet, in Anführungsstrichen, oder selbst verschuldet ist der falsche Begriff. Aber ich hätte in Belfast ja auch total abstürzen können und sonst was machen können und so. Das wäre dann auch ein Sturm gewesen. Wäre stürmischer gewesen, als das sowieso schon war, habe ich halt nicht. Sondern, und ich glaube, das ist gut zu überlegen, so, hey, welchen Sturm kann ich vermeiden? Oder wenn der angefangen hat, welchen Sturm kann ich schnell beenden und welchen Sturm eben nicht und den man nicht beenden kann, da halt weiter. Deswegen sage ich jetzt immer irgendwie, God is good, life's a cow. Das andere Wort sage ich nicht. Ich weiß nicht, ob der Podcast dann gelöscht wird. Das gibt auch noch dieses B-Wort, was ganz böse ist. Aber so. Gott ist gut und das Leben ist manchmal halt einfach fies. Aber Gott ist gut. Und ich glaube, das ist mein Motto mittlerweile auch, wo ich sage, so ja, also egal was kommt, daran halte ich halt fest. Na, Gott ist gut und das Leben ist einfach fies. Manchmal. Mhm. Manchmal auch gut.
Ja. Und hast du einen Rat, wie man das rauskriegen kann, ob das, was da passiert, ja, einfach das Leben ist oder ob da auch Gott hintersteckt. Kann man das überhaupt rauskriegen oder wird das immer erst die Zeit zeigen? Time will tell.
Vielleicht so eine Mischung. Aber ich glaube, wenn wir uns nah an Gott ranklammern, also festbeißen irgendwie so und sagen so, okay, ich gehe nicht weg von dir. Ist ja eher andersrum, dass Gott sagt so, hey, ich gehe von dir auch nicht weg und Gott mit uns vielleicht auch an irgendwelche dunklen Orte geht, wo wir Gott hinschleifen. Aber so dieses Ding so, wenn wir an ihm dranbleiben und selbst Schuld, also selbst, nee, wie heißt denn das, selbst entscheiden, irgendwie Mist zu machen, aber mit Gott dabei, ist es, glaube ich, okay. Hm. Also es ist vielleicht unnötig, aber so dieses an, also Gott nicht loslassen. Hm. Also selbst wenn man irgendwie seltsame Wege geht, Gott nicht loslassen. Weil wenn du dieses Seil kappst, ich glaube, dann ist doof, dann ist ungünstig. Hm. Aber solange man irgendwie sagt, irgendwie so, hey, ich mache jetzt irgendwie, ich bin jetzt hier in einem Schiffbruch aus Gründen XY, was weiß ich oder so, aber dieses Seil halt nicht zu kappen. Und selbst wenn man es nicht pflegt, also ein gutes Seil irgendwie, das hält auch mal irgendwie ein paar Stürme aus, ohne dass man das pflegt vielleicht. Hm. Und das war für mich schon so der Punkt, also ich schlafe jeden Abend, ich bete nicht abends viel, aber ich gehe abends ins Bett und sage, danke Jesus. Ja. Hm. Danke einfach für den Tag, also danke für alles. Das ist irgendwie ein einfaches Gebet und das merke ich, dass ich das halt auch vom Herzen fühle, so irgendwie so, hey, danke Jesus für alles. Und das passt. Hm. Und dann halt einfach weitergehen. Und ich bin ja immer noch nicht da. Es ist ja, ich habe ja nicht dieses Feld, wo ich jetzt irgendwie träumen kann und sonst was machen kann. Also ich bin jetzt hier in meinem kleinen Dorf, in meiner kleinen Gemeinde und keine Ahnung. Ja.
Ich glaube irgendwie auch, dass es auch irgendwie so ein Fehlglaube ist oder so eine falsche Theologie dahinter steht, dass man denkt, es muss auf alle Fragen eine Antwort geben. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Wuck-Theologie. Und Gott ist einfach und das Leben ist einfach und so. Nein, fuck, das Leben ist nicht einfach. Auch Gott ist nicht einfach. Und ich weiß, ich werde ihm 1000 Fragen stellen, die ich einfach nicht verstehe und bis heute auch nicht verstanden habe. Wo ich einfach auch denke, Kacke, was sollte das jetzt bei all den Antworten, die ich gefunden habe, ja, trotzdem gibt es einen Haufen neuer Fragen. Und gerade die letzten Jahre habe ich das Gefühl, dass sich ganz wenig Antworten und ganz viele neue Fragen eigentlich dazukommen, so, ne?
Ja.
Aber die Fragen dann auch zuzulassen und damit zu leben und dann trotzdem irgendwie weiter an ihm dran zu bleiben und diese Beziehung nicht aufzugeben. Und wenn es einfach mal eine Beziehung ist, wo man monatelang gar nicht miteinander redet, aber trotzdem irgendwie weiß, dass er da ist. Also ich hatte auf jeden Fall auch Phasen, wo ich monatelang überhaupt auch nicht mehr beten konnte und auch gar keinen Bock drauf hatte. So, ich wusste aber trotzdem, okay, er ist da und er ist jetzt da, begleitet mich. Und es gab dann auch immer wieder so Zeichen, wo ich merkte, er ist irgendwie da. So. Er lässt mich nicht alleine so. Hm. Bei all der Kacke, die sonst so passiert.
Ja, so ein Gefährte irgendwie, mit dem man halt auch mal stillschweigend nebeneinander hergeht. Und das ist okay.
Der Bootsmann, also, der Lotse ist an Bord.
Ja.
Okay.
Ja.
Gut, Mirko, vielen, vielen Dank. Das war viele, viele Sachen, die ich auch zum ersten Mal gehört habe und die mich auch echt berührt haben und über die ich jetzt noch weiter nachdenken kann. Ich würde sagen, unsere Zeit ist abgelaufen. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für die Neuen, die dazugekommen sind und die Alten, die weiter dabei geblieben sind. Unsere nächste Folge kommt bald und wer wird Sven? 2 Wochen, genau.
Alle 2 Wochen.
Darf man schon ankündigen, wer da kommen wird, Mirko?
Dürfte man bestimmt, weiß ich aber gerade Tatsache nicht. Keine Ahnung. Okay. Müsste ich jetzt irgendwie die Liste gucken, aber ich weiß nicht, wo die... Nee, genau, auf jeden Fall ein schicker Gast.
Ein schicker Gast, genau, der auch eine interessante Schiffsbruchgeschichte zu erzählen hat. Wir haben da einige in petto. Verfolgt uns einfach auf Insta und dann werdet ihr schon mitkriegen, wer und was da kommen wird und befragt wird und seine Geschichte erzählen wird.
Genau. Instagram schiffbruch.mit.jesus oder halt eben Podcast abonnieren. Ihr könnt uns auch bewerten. Also jedes Podcast-Portal hat ja irgendwelche Bewertungsoptionen. Wäre schick, wenn ihr uns da viele, viele Sterne gibt.
Genau.
Cool. Martin, Rock'n'Roll.
Rock'n'Roll.
Wir sehen uns.
Bis dann. Ciao.
Ciao.